dank dieser Technologie kann man sich eben ganz viel Arbeit, manuelle Arbeit sparen.
Und ich weiß auch nicht, ob in Zukunft zum Beispiel Bildung digital stattfindet, nur noch, ja, und keiner mehr in irgendeiner Uni sitzt. Der hat ja jetzt richtig krasse Probleme am Hals und ach, scheiße.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling. Nach einer längeren Pause, wir entschuldigen uns dafür, endlich wieder Podcast. Mhm. Grund war mein toller Mitgründer und Co-Host Carmine Siena, auch genannt Mino, aber hatte auch einen sehr guten Grund. Er war in seinem sehr kurzen, aber sehr wohlverdienten Urlaub. Mhm. Und ja, Mino, wie war's denn? Wo warst du denn überhaupt?
Ja, war sehr schön gewesen. Ich war auf Mallorca und habe da mal eine Woche lang gar nichts gemacht. Quasi nur rumliegen, essen und trinken. Und ja, war schön entspannt. Also, würde gern wieder zurück, muss man sagen. Es ist so, wie es immer ist, wenn man aus dem Urlaub wieder zurückkommt, ne?
Hast du dich nicht gefreut, endlich wieder zu arbeiten?
Doch, natürlich. Aber am meisten habe ich mich darüber gefreut, dass wir uns dann auch wieder unterhalten können, natürlich. Auch wenn die sehr aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich gerade eben gehört haben, dass du das Freund rausgelassen hast. Jetzt bin ich nur noch Co-Founder und Co-Host, aber nicht mehr bester Freund.
Richtig. Das war pure Absicht. Gut, dass du das erkannt hast.
Wer bist du eigentlich? Das hast du dich gar nicht selbst vorgestellt.
Ja, die Leute kennen mich. Ich bin weit bekannt. Mein Name ist Paula Vorbeck und beste Freundin von diesem Typ hier.
aber nur einseitig, wie wir gerade hören können. Nur einseitig.
So, genau. Ich würde sagen, wir starten. Wir haben viel vor.
Ja, sehr gerne.
Let's go.
Was ist das heutige Thema?
Nach längerer Pause ist natürlich umso mehr angefallen, dass man irgendwie erzählen kann. Hm. Vielleicht fange ich mal ganz kurz an mit der Tatsache, was passiert, wenn deine beiden Mitgründer, bei Evelyn ja auch im kurzen Urlaub war, das Unternehmen verlassen und nicht mehr erreichbar sind und du quasi alleine die Stellung hältst. Wie gesagt, es ist ja nur eine Woche gewesen und dazwischen war auch ein Feiertag, da war auch ein Wochenende dazwischen. Das heißt, das habt ihr wirklich sehr hervorragend gelegt, sodass es für uns hier mit unseren tollen Mitarbeitern kein Problem war, die Stellung zu halten tatsächlich. Wir hatten eine gute Woche, in der ihr weg wart und danach ja auch zwei gute Wochen zusammen. Ich muss sagen, es ist natürlich komisch, wenn man quasi irgendwie jetzt sofort zum Handy greifen will, euch anrufen will oder eine Nachricht schreiben will, weil irgendwas Tolles ist passiert oder irgendwas funktioniert nicht oder so. Das ist ja zum Glück nicht vorgekommen. Du hast die Technik hervorragend vorbereitet und hat auf jeden Fall standgehalten. Man sieht aber, wie immer noch in dieser Phase man abhängig ist von den Gründern, ne? Also klar. Es ist ja jetzt noch nicht so, dass wir jetzt die Seniors eingestellt hätten, die unsere Fachbereiche komplett, ja, einnehmen und überwachen können und wir uns eher um die Geschäftsführertätigkeiten kümmern könnten. Dementsprechend merkt man das natürlich und klar. Es ist dann schon natürlich die Frage immer, okay, wie lange kann man sowas noch machen? Wann sollten wir uns entscheiden, auch wirklich Vollzeitangestellte einzustellen? In welchen Bereichen macht man das? Aber das wird auf jeden Fall noch Thema für eine Folge in diesem Jahr werden.
Absolut. Man sollte auch vielleicht im besten Fall natürlich dafür sorgen, dass nicht unbedingt Urlaub sich überlappt jetzt im Management-Team. Das war diesmal eine Ausnahme. Normalerweise versuchen wir auch immer, dass zwei Leute das entsprechend immer noch, das Boot immer noch lenken, würde ich sagen. Einfach weil natürlich viel anfällt. Ne? Du sagst ja selbst, ne? dann muss man vielleicht doch irgendwie kurz kommuniziert werden oder der eine muss dem anderen kurz mal irgendwie die Arbeit abnehmen. Das geht natürlich nur, wenn halt auch jemand anderes da ist, weil sonst sind es nur in Anführungszeichen die Mitarbeiter und die arbeiten ja eher zu, ne? Oder übernehmen, ich sag mal, einfachere Aufgaben, während natürlich die, ich sag mal, wichtigen Core-Aufgaben immer noch bei uns sind.
Ne? Ja, und du bist ja zurückgekommen und hast uns quasi als allererste Amtshandlung mal darüber informiert, dass du mit gewissen Unternehmen in Kontakt stehst, deutschen Unternehmen, die für die künstliche Intelligenz entwickeln, ja, die verschiedene Mechanismen und Software entwickelt haben, die digitale Prozesse einfach noch effizienter gestalten.
Ja.
Und Jetzt wollte ich dich mal fragen, warum machst du das und was für einen Vorteil siehst du dafür Compounder?
Ja, du sagst ja immer so schön, wenn wir uns, ich sag mal, im Privaten unterhalten, immer wird über KI geredet, KI hier, KI da. Jetzt in den letzten 1,5 Jahren hat das natürlich auch massiv zugenommen mit eben so Technologie wie OpenAIs, ChatGPT etc. Aber halt, da gibt es ja noch viel mehr, ne, mit für Bildbearbeitung und so weiter und so fort. Ist aber eigentlich ja gar nichts Neues, gibt es schon seitdem es Computer gibt. Ne? Die Idee ist ja, dass das quasi menschenähnlich nachgebaut werden soll. Und für uns ist sowas natürlich ganz spannend, weil letztendlich ist ja unser Kernbusinessmodell darum gebaut, dass wir auch digitale Prozesse vereinfachen, ne? Oder ich sag mal bürokratische Prozesse digitalisieren und damit vereinfachen. Und eine künstliche Intelligenz zu entwerfen, so ein neuronales Netzwerk oder sowas, dafür muss man A, die Ressourcen haben und B, halt auch das Wissen haben. Also nicht jeder, der programmieren kann, kann auch ohne Probleme eine künstliche Intelligenz entwerfen, vor allem so eine komplexe. Und da wir das aktuell oder ich aktuell in-house nicht machen kann, weil das meinen Horizont übersteigt, gebe ich ganz frei zu, muss man dann eben gucken, wenn man möchte, dass solche KI-Prozesse unsere eigenen Prozesse nochmal verschlanken, nochmal verbessern. Dann muss man eben, ich sag mal, outsourcen oder zumindest auf Services von anderen Unternehmen zugreifen. Und da bin ich selbst natürlich immer am liebsten in Deutschland unterwegs, weil die müssen genauso DSGVO-konform arbeiten wie mir, also auf Datenschutz halt eben einen großen Wert legen, während das mit den amerikanischen oder asiatischen Unternehmen immer so ein Problem ist halt auch. Und da habe ich ein ganz schönes Unternehmen gefunden, mit dem ich jetzt gerade etwas tiefergehend in Kontakt stehe, das uns dabei unterstützt, gerade so was die ja, Verarbeitung unserer studierenden Informationen und Dokumente eben angeht. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Also letztendlich wollen wir damit unser Produkt so verbessern, dass wir noch mehr unser Versprechen halten können, dass wir den Hochschulen geben und dass wir das natürlich auch entsprechend oder du in deinem Bereich als Sales-Verantwortliche eben entsprechend auch besser verkaufen kannst und Marketing, Evelyn, besser bewerben kann. Ne?
Genau. Also du sprichst es gerade an, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Datenschutz, ne? Also egal was für tolle Kreationen wir noch in die Technik einbauen, Daten bleiben hier in Deutschland, es wird nichts
Genau.
verschickt, was der Nutzer auch nicht weiß. Da legen wir ja großen Wert drauf,
Absolut,
weil
ja.
wir halt mit so hochsensiblen Daten arbeiten und das natürlich nicht geht, dass die Daten irgendwo anders landen. Es ist halt, also, weißt du, für einen Laien wie mich und bestimmt auch
Ja.
viele da draußen, du bist natürlich da viel tiefer in der Thematik drin. Für uns ist das so ein bisschen Alienwelt, ja? Also, Programmieren an sich ist ja schon Wahnsinn. Dann habe ich jetzt neulich gelernt, dass es die Programmierer gibt, so Softwareprogrammierer und so weiter. Dann gibt es die Architekten, die quasi die Infrastruktur drumherum bauen und so weiter. Also nicht Architekten wie im Sinne von Häuser planen, sondern wirklich Technik. Und dann gibt es quasi die ganz krassen, die dann irgendwelche Metaverses und künstliche Intelligenzen entwerfen und entwickeln. Und das ist für mich so krass, ja, wenn man dann sagt, okay, eine künstliche Intelligenz, die lernt, ja, also auch dieses Ding in unserem System würde ja lernen. Für jede
Genau.
Dateneingabe, jedes Dokument von mir aus, würde ja die künstliche Intelligenz weiterentwickelt werden. Aber
Genau.
nicht durch uns, sondern durch sich selbst. Und das ist halt, ja, abgefahren. Für mich ist
Das
das richtig abgefahren.
absolut, absolut. Und man
Ja.
kann halt, oder dank dieser Technologie kann man sich eben ganz viel Arbeit, manuelle Arbeit sparen. Und nicht nur jetzt in unserem Fall, sondern halt auch einfach generell. Wie gesagt, wir haben jetzt ja schon so oft über ChatGPT geredet. Ihr hört das auch sicherlich in ganz vielen anderen News. Vielleicht habt ihr es selbst schon benutzt. Vielleicht nutzt ihr es in der Schule, in der Uni, wo auch immer.
Ja.
Das nimmt einem so viel Arbeit ab. Vor allem so diese kleineren Fleißarbeiten, sage ich mal, dass du das Ganze natürlich auch entsprechend auf Technologie ausweiten kannst. Ne? Also im allerbesten Fall hat man irgendwann die künstliche Intelligenz so weit, dass sie quasi für einen programmiert. Ne? Sozusagen, dann braucht es zwar keine Programmierer mehr oder nur noch so wirklich High-Level-Programmierer, aber das ist natürlich auch so eine Sache, die gegebenenfalls irgendwann mal anstehen würde. Ne?
Ja, und das ist halt gruselig, ne? Weil dann kannst du es nicht mehr kontrollieren. Also, du kannst es schon kontrollieren, weil eine KI macht auch nur das, was ihr mal beigebracht wurde. Trotzdem, sie lernt ja selbst. Das heißt, ne, sie könnte dann irgendwann auch auf die Idee kommen, das Ganze noch ein bisschen weiterzumachen, ohne dass vielleicht der Mensch dahinter das versteht oder mitbekommt. Keine Ahnung, ja, das ist natürlich jetzt auch Science Fiction. Verschwörungstheorien. Nee, ich bin ein großer Fan. Ich bin ein Riesenfan von Technik. Mhm. Ich habe mich zum Beispiel jetzt auch riesig gefreut, als Apple diese Vision Pro vorgestellt hat. Da bin ich ja ein also das finde ich total toll. Viele finden es total blöd und finden es gruselig. Ja, ist bestimmt gruselig, wenn jeder mit so einer Brille rumrennt. Aber es ist, was möglich ist einfach, ja, was die Leute erschaffen. Das ist doch krass.
Ja, ja, vor allem denk mal zurück. Also es war sowieso klar, dass in dem Moment, in dem Apple in sowas rein investiert, dass das dann wieder mal dafür sorgt, dass es am Ende sich etabliert am Markt. Ja, weil sobald eins der großen Unternehmen das macht, ne? Und alle haben sich damals über die AirPods lustig gemacht, dass sie aussehen würden wie die normalen Earbuds, ne, die nur abgeschnitten wurden und so weiter und so fort. Und jetzt guckst du dir mal die Straßen an, da läuft jeder mit AirPods rum.
Jeder.
Ja, und mal davon abgesehen, dass diese Apple Vision Pro gar nicht dafür gedacht ist, dass du sie unterwegs trägst, sondern im Büro, im Flugzeug, auf der Couch und sowas. Du läufst aber nicht über die Straßen. Ne? So, also da wird wieder viel mehr Schiss drüber gemacht, als es am Ende ist. Und gekauft wird es trotzdem.
Ja, und ich meine, es ist auch interessant, weil du kannst ja mit so einer Brille dann ja auch leicht in die Metaverse zum Beispiel. Mhm. Ja? Und kannst dich da dann drin bewegen. Und das wird ja so krass irgendwie, Meta wird ja so ein bisschen ausgelacht oder von wegen, ja, wir haben es euch doch gesagt, weil die mit ihrer Metaverse irgendwie nicht so weiterkommen, wissen wir natürlich nicht, vielleicht im Hintergrund wird was Riesiges aufgebaut, wird gelauncht und dann sagen die hier, seht ihr mal, aber dass Apple auf der anderen Seite die Hardware zur Verfügung stellt, um dann sowas nutzen zu können, bedeutet ja, da kommt was. Ja, das machen die ja nicht zum Spaß. Die wissen ganz genau, was da entwickelt wird. Und ja, wer weiß. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin ein großer Fan davon. Hätte ich das Geld, beziehungsweise hätte man da kein Problem mit, das so teuer zu kaufen, dann würde ich mir das, glaube ich, auch kaufen. Aber ja, ist für mich ist es einfach nur interessant und ich bin auch richtig gespannt, wie das unser Geschäft dann wiederum beeinflusst. Ja, es wird uns beeinflussen, egal wie. Und ich weiß auch nicht, ob in Zukunft zum Beispiel Bildung digital stattfindet, nur noch, ja, und keiner mehr in irgendeiner Uni sitzt, ja, in 50 Jahren, weiß man ja nicht.
Wer weiß. Ja.
Genau, aber auf jeden Fall freue ich mich drauf, wenn das bei uns weitergeht. Bin gespannt, was du da verhandelst und an den Tisch ziehst.
Ja, aber nicht nur bei mir geht's ja weiter, Paula. Du hast ja in deinem Bereich auch jetzt gut fleißig gearbeitet die letzten Wochen. Weil nochmal, ne, wir haben jetzt vor 4 Wochen das letzte Mal aufgenommen. Da ist ja einiges an Zeit dazwischen passiert. Ne? Was hast du denn so in deinem Sales-Bereich getrieben?
Ja, ich habe fleißig verkauft. Ich habe aber tatsächlich auch ziemlich rechts und links mal geguckt, was für Programme gibt es, die uns dabei unterstützen. Welche Partner können uns noch mehr nach vorne bringen? Und ich habe jetzt, glaube ich, 3 große Player so ein bisschen auch an Land gezogen, die zwar indirekt mit uns, also die jetzt nicht unsere Kunden sind, ja, aber die mit uns zusammen Kundenakquise betreiben, weil wir das gleiche Ziel verfolgen am Ende. Und das ist ganz wichtig, weil ich glaube, dass wir im privaten Sektor, und das kann man jetzt, glaube ich, auch industrieübergreifend mal sagen, die privaten Firmen, GmbHs und so weiter und auf der anderen Seite die staatlichen Institutionen, das ist nicht nur bei uns in der Bildung so, sondern auch überall anders. Das ist ein ganz, ganz anderer Kundenstamm.
Ja, klar.
Das ist eine andere Zielgruppe und es ist auch ganz schwierig, sich dann umzustellen und die richtige Ansprache für die andere Seite zu finden. Ich glaube, dass wir da sehr gut vorankommen. Ich glaube, dass wir schon gute Kontakte haben und wie gesagt, gerade bei diesen staatlichen Institutionen, wenn du da jemand hast, der schon einen Fuß in der Tür hat, der vielleicht schon den Erstkontakt hatte, der vielleicht schon einen Vertrag mit dieser Institution abgeschlossen hat, dann glaube ich, dass wir da sehr, sehr gut vorankommen werden und noch in diesem Jahr einige von diesen Hochschulen, gerade die staatlichen Hochschulen, bei uns begrüßen dürfen. Und
super.
Gleich dazu können wir ja einen ganz konkret nennen. Wir sind jetzt in den Telekom Tech Boost eingetreten. Der Telekom Tech Boost ist ein Programm von der Telekom offensichtlich, der zum einen Vertrieb unterstützt. Ja, also gerade das, was ich jetzt gerade angesprochen habe. Die Telekom ist, glaube ich, bei fast allen staatlichen Institutionen, vor allem Hochschulen, etabliert und stellt da die technische Infrastruktur. Und die werden uns mitnehmen in die Verkaufsgespräche, ja, und uns vorstellen und uns da so ein bisschen auch den Türöffner geben. Das war der Hauptgrund, warum wir in dieses Programm sind. Aber sie haben ja auch noch die OTC, also die Open Telekom Cloud, die man jetzt über ein Jahr auch nutzen muss. Dafür hat man aber auch einen tollen Voucher zur Verfügung. Das heißt, das kostet einen nichts und man bekommt diese gerade angesprochenen Architekten zur Hand, die dich dann als Softwareentwickler unterstützen, diese Infrastruktur aufzubauen. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
Genau, also wir wechseln dann in ein natives sogenanntes Cloud-Environment, also in eine Cloud-Umgebung. Das wird zusammen mit diesen sogenannten Cloud-Architekten aufgebaut. Das sind dann eben Informatiker, ne? keine Coder, keine Software-Engineers, wie man es nennt, sondern bei denen geht es wirklich darum, dass sie so ein bisschen wie IT-Administratoren halt eben genau wissen, welche Komponenten benötigen wir, wie kann das System eben effizient und skalierbar aufgebaut werden, ne? Skalierbar, flexibel etc., sodass wir halt auch ohne Probleme wachsen können und sich das eben flexibel adaptiert. Und das werde ich dann in Zusammenarbeit mit denen machen. Also unser System von unserer jetzigen Infrastruktur, die eher so eine Monolith-eigene Server-Infrastruktur ist, auf eine native Cloud-Umgebung umzuwandeln. Das ist dann ab nächsten Monat, wenn das Programm startet, so die ersten paar Wochen, schätze ich mal, erstmal meine Hauptaufgabe. Ich denke, im nächsten Podcast kann ich vielleicht schon was dazu erzählen. Das ist ja dann schon die erste Juliwoche rum. Mal schauen. Also da bin ich sehr gespannt. Ist auf jeden Fall viel mehr Arbeit für mich, aber eine Mehrarbeit, die sich im langfristig lohnt. Das ist das Gute. Ja.
Genau, das war jetzt meine Frage, weil es war ja auch in dem Gespräch mit der Telekom immer wieder Thema. Du hast es danach auch nochmal betont. Dadurch können wir digital wachsen. Das heißt, dadurch können wir viel mehr Besucher vermutlich mal stemmen. Damit können wir mehr Traffic verarbeiten. Wir können mehr Daten auf einmal erfassen und verarbeiten. Und das ist ja Grundlage, weil wenn wir jetzt, also so habe ich das verstanden, wenn wir mit dem momentanen System weiterverfahren und den momentanen Servern, dann wird das irgendwann einfach nicht mehr gehen.
Ne? Genau, also wir reichen dann, wir erreichen unsere Kapazitätsgrenze und müssten dann halt teurere, also immer wieder teuer aufstocken etc. Das ist halt dann eher unflexibles System, und wenn man in so ein natives Cloud-Environment wechselt, da hat man, je nachdem wie der Aufbau ist und wie die Struktur ist, das normalerweise so, dass man quasi flexibel sich an die Sachen anpassen kann. Es wird dann einfach quasi zugeschaltet, anstatt dass man quasi selbst mehrere Server kaufen muss, die dann nebeneinander stehen, in Anführungszeichen, wenn man sich das visuell vorstellen möchte, um dann diese ganzen Kapazitäten stemmen zu können. Das ist die Idee dahinter.
Okay. Und wenn uns jetzt, sagen wir mal, die Cloud nicht gefällt, beziehungsweise du sagst, da gibt es noch andere, bessere, wenn wir nach einem Jahr entscheiden, da wieder rauszugehen, kann man das dann einfach umstellen oder müsstest du das komplett neu bauen?
Nein, man kann das dann entsprechend wie ein Koffer sich vorstellen, also dass man das Grundsystem so einmal einpackt, mitnimmt und auf eine andere, dann aber auch eben native Cloud-Struktur umbaut. Also ich muss es jetzt einmal adaptieren an das neue Cloud-System und dann kann man es bei jedem Cloud-Anbieter sozusagen entsprechend umsetzen. Ja.
Krass, okay. Ja, das sind so Themen, die kommen dann noch nach 2 Jahren Startup doch nochmal, die man komplett neu lernen muss. Also wir zumindest, Evelyn und ich. Du bist da ja Gott sei Dank Experte und weißt Bescheid. Das ist auf jeden Fall großartig. Genau, ich bin echt sehr gespannt, wie das Programm läuft. Wie gesagt, wir haben 2, 3 größere andere Player, die wir jetzt auch dazu bringen, für uns da so ein bisschen Lärm zu machen und uns so ein bisschen die Türen zu öffnen, weil ich glaube, dass auf jeden Fall das was bringt. Und ja, wir haben ja auch an anderer Stelle noch so ein paar neue Sachen, da kümmert sich primär ja Evelyn drum. Dass wir sagen, okay, wir haben so viele Anfragen, zum Beispiel von Studieninteressierten aus dem Ausland, ne, dass wir gucken müssen, dass wir die nochmal ein bisschen enger betreuen. Da verfahren wir ja auch zusammen mit einer anderen Firma, machen da quasi so ein Joint Venture und haben da auch Umsatzteilung und sowas. Aber dadurch werden wir diesen Traffic, der aus dem Ausland kommt und den man vielleicht nicht direkt toll beraten kann, allein durch Technologie, einfach weil da Voraussetzungen nicht erfüllt werden oder gewisse Dinge einfach technologisch nicht gelöst werden können, dass man auf die nochmal enger eingeht und noch ein bisschen sich darauf fokussiert. Ja. Genau, ist auf jeden Fall eine Business Unit für uns, aber ist auch nochmal eine große Hilfe für die Leute da draußen, weil das tatsächlich total ehrliche Sache ist. Das finde ich toll.
Absolut, absolut. Sehr gut. Also ihr seht auch, vor allem in 4 Wochen kann natürlich sehr viel passieren, aber dann und wann habt ihr es ja auch schon mitbekommen, dass innerhalb von 2 Wochen sehr viel passieren kann. Deswegen bin ich mal wieder sehr gespannt, worüber wir in 2 Wochen reden werden, vor allem wenn dann das Tech Boost Programm gestartet hat. Also bleibt immer schön fleißig dran. Wir freuen uns auch immer über eure netten Kommentare dazu, wie schön sich unser Unternehmen entwickelt.
Genau. Und wenn ihr mal irgendwie Fragen dazu habt, wie man in so ein Programm reinkommt, was da für Voraussetzungen gelten, gerne einfach auch in die Kommentare schreiben. Wir können auch gerne mal eine kleine Folge darüber machen, ein paar Minuten drüber erzählen. Ist auch nicht wirklich so aufwendig und wild, aber man müsste ein paar Kontakte haben. Wir hatten Glück, dass wir auch ein paar Leute kannten. Dementsprechend kommt da gerne auf uns zu, da können wir sicher was machen.
Auf jeden Fall.
Was ist passiert?
Ja, innerhalb von 4 Wochen ist nicht nur bei uns super viel passiert, sondern auch in der Welt. Und das hat es natürlich auch wieder mal super schwierig für uns gemacht, sich auf die Sachen zu fokussieren, die so vielleicht am interessantesten oder am wichtigsten sind. Vor allem, weil jetzt in der vergangenen Woche so viel passiert ist. Deswegen haben wir uns mal wieder eher auf das so in der letzten Zeit fokussiert und nicht so ganz über die letzten 4 Wochen geschaut. Dennoch starten wir natürlich wie immer mit dem Thema, das uns weiterhin beschäftigt. Und das ist der Krieg gegen die Ukraine. Wir hatten es ja, glaube ich, in der letzten Folge mal kurz angesprochen gehabt, dass eine ukrainische Gegenoffensive ja irgendwie geplant war, beziehungsweise es dazu Gerüchte gab. Jetzt, über die letzten Wochen, wurde die auch wirklich in die Tat umgesetzt. Die ukrainische Armee hat eine aktuell sehr erfolgreiche Gegenoffensive gestartet, ne, mit mehreren Geländegewinnen, vor allem im Süden. Wir haben auch gesehen, dass Deutschland der Ukraine weitere Gepard-Flugabwehrpanzer zur Verfügung stellt. Das wurde heute Morgen ganz frisch gemeldet, weil eben sie mehr Luftanschläge von Russland befürchten. Der Wagner-Chef, der Söldnertruppe Wagner, Prigozhin, ruft zur Verhandlung auf, was ich sehr spannend finde, weil er war ja auch eher einer der Radikalen. Soweit ich weiß, ist jetzt auch gerade der Kreml dahinter, ihn in irgendeiner Form gefangen zu nehmen, weil sie das nicht mehr so mögen, wie er sich äußert. Und die EU selbst hat auch neue Sanktionen gegen Russland beordnet. Ich glaube, das ist jetzt 11. Sanktionspaket. Die Russen haben wiederum, oder der Kreml hat wiederum mit Reisebeschränkungen gegen EU-Bürger gekontert. Also ihr seht auch hier wieder viel im Gange.
Ja, da will ich ganz kurz nur eine Sache noch einwerfen. Das hatte ich nämlich neulich in der Talkshow gehört und das fand ich eine super, super Aussage. Wir wissen momentan gar nichts. Also dass auch die Militärexpertin, die da gesprochen hat, meint, wir können zwar auf ukrainische, aber auch auf russische Propaganda hören und uns quasi da die ganzen Berichte angucken, aber sie sind meistens verfälscht oder halt einfach kommt gar nichts, weil die Ukraine momentan keinerlei Informationen rausgibt, weil sie natürlich nicht den Feind vorwarnen wollen. Und das nutzt Russland, diese Lücke nutzen die aus mit quasi Propaganda und sagen, guck hier, die ganzen deutschen Panzer brennen. Ja? Und deswegen können wir eigentlich überhaupt nicht einschätzen, was momentan stimmt passiert, und was nicht stimmt, wie gut die Gegenoffensive wirklich läuft, das wissen wir einfach nicht. Es wird natürlich hier auch viel gesagt, ja, läuft super, um vielleicht auch die Leute ein bisschen zu beruhigen, aber ich glaube, das wissen wir erst in ein paar Monaten, das hat auch die Expertin gesagt. Der Krieg wird zugespitzter und es könnte sein, dass nächstes Jahr eine Entscheidung her muss. In irgendeiner Art und Weise. Genau, und deswegen, das ist nicht mehr lang. Deswegen, ich bin echt mal gespannt, wie das ausgeht. Hey.
Absolut, absolut. Und wie du sagst, bei Berichten von Tagesschau und Co. steht auch immer schön mit dabei, wenn so eine Meldung gemacht wurde, die bezieht sich auf russische Aussagen, ukrainische Aussagen können daher nicht verifiziert werden und sowas. Klar, weil du kannst nur mit dem arbeiten, was da ist.
Genau. Ja, und im Zuge des Ukraine-Kriegs haben jetzt 9 Tage lang Luftstreitkräfte westlicher Verbündete geübt, einen fiktiven Angriff abzuwehren. Das haben vielleicht ein paar von euch mitbekommen. Ich habe hier in Baden-Württemberg tatsächlich Kampfflugzeuge gehört, also diese Superjets, ja. Die sieht man natürlich nicht, weil die schon längst wieder weg sind, aber man hört natürlich, wenn sie die Schallmauer durchbrechen. Mit dem Manöver wollten Deutschland und seine Verbündeten zeigen, dass sie in der Lage wären, das NATO-Bündnisgebiet zu verteidigen. Und das finde ich schon gruselig, wenn man das mal zeigen muss. Die Linke kritisieren das Manöver als militärisches Säbelrasseln.
Klar.
Genau das meinte ich gerade. Das ist natürlich schon ein Zeichen von, komm her, ich zeig dir, was Sache ist. Obwohl nicht offen ausgesprochen, galt das Manöver auch als Zeichen Richtung Russland. Und genau das ist halt die Sache. Natürlich müssen wir Stärke zeigen, so, ne? Und zeigen, hey, es ist nicht nur die USA da drüben, sondern halt hier auch das europäische Bündnis hat halt auch Verteidigung aufzubieten. Aber es ist irgendwie gruselig. Also als ich das gehört habe, als die hier rüber geflogen sind und man hört so richtig lautes Geräusch, ja, man hört diese Flugzeuge beschleunigen und da denkst du dir, boah, das ist halt in der Ukraine gerade jeden Tag so und dann schießen halt auch noch. Es ist wirklich gruselig.
Ja. Absolut, absolut. Krass. Ist mal was man so nicht kennt, ne, normalerweise. Ja. Also die einzige Auswirkung, die ich davon gespürt habe, ist, dass ich eine Dreiviertelstunde später erst von Mallorca aus losfliegen konnte, weil der Luftraum ja getaktet war. Manche Flughäfen ja gar nicht angeflogen wurden. Und wir dann feste Abflugzeiten über ganz Europa hatten. Deswegen, aber ja, ich meine, es ist eine gute Sache, wenn man in Übung bleibt, einfach nur für den Fall der Fälle, wie es so schön heißt. Ne?
Okay.
Ja. Nicht ganz so okay, Paula, ist das, was mit dem Tauchboot Titan passiert ist. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Die Firma Ocean Gate Expeditions betreibt nämlich so ein Tauchboot, das, naja, man kann es nicht anders sagen, wohlhabenden Abenteuerurlaubern sowie so Titanic-Forschern gegen einen hohen Preis eine Tauchfahrt zu diesem weltberühmten Wrack bietet. Und dieses Tauchboot Titan, das gilt oder galt seit letzten Sonntag als verschollen und mittlerweile eher als gesichert verunglückt, weil nämlich so ein US-Tiefseeroboter aktuell auf der Suche nach Trümmern ist, da schon welche gefunden hat. Und die aktuelle Theorie ist, dass die Kapsel mit 5 Menschen an Bord, ja, wegen einem strukturellen Defekt implodiert zu sein. Ist ja sehr, sehr tiefes Wasser und da implodiert es dann eher, weil ne, der Druck außen höher ist als der Druck innen, zieht sich dann zusammen. Wenn das wirklich der Fall gewesen sein sollte, dann sind die 5 Personen auf jeden Fall schnell gestorben. Ansonsten müssten sie mittlerweile auch keinen Sauerstoff mehr haben. Also es ist eine sehr, sehr dramatische Sache. Und bin dann mal gespannt, ob sie wirklich irgendwie das nochmal rekonstruieren können und wirklich auch die Teile finden. Oder was da am Ende wirklich ausschlaggebender Grund war. Ne? Das ist ja jetzt gerade alles nur Vermutung.
Ja, es ist unfassbar. Stell dir mal, also eigentlich muss man ja sagen, hoffentlich sind sie schnell gestorben. Weil stell dir mal diese Angst vor oder dieses Gefühl, dass du bald keinen Sauerstoff mehr hast, da ganz unten, hast kein Licht, es ist viel zu eng, kriegst Platzangst, oh Gottes Willen, ey. Ich habe richtig mitgefiebert und habe so gehofft, dass sie die finden. Mhm. Und irgendwie war es aber klar, ne? Also,
ja, krass. Wenn kein Zeichen ist, dann ist meistens kein gutes Zeichen.
Aber da in so einer Kapsel runterzugehen, das mit so einem Joystick, mit so einem Controller gesteuert wird, ist mutig, sagen wir mal so.
Absolut. Absolut.
Aber ich muss sagen, weil viele gesagt haben, wie kannst du sowas machen, wie kannst du da runtergehen? Ich würde das auch sofort machen. Wenn ich wüsste, das ist eine sichere Kapsel und wird ordentlich gesteuert, ich würde das auch mal. Ich würde mir die Titanic auch super gerne mal angucken. Hm? Ich finde sowas auch total faszinierend, ganz, ganz weit unten. Deswegen kann ich verstehen, dass Entdeckungsfreudige da sagen, ich muss da hin. Also kein Vorwurf dazu. Ja, Vorwurf gab es. Vor allem in Paris. es wurden nämlich 2 Tage lang debattiert und diskutiert. 40 Staats-, Regierungschefs sowie Organisationen und Entwicklungsbanken haben über Klima- und Finanzfragen gesprochen. Mhm. Und ja, ich meine, es ist natürlich unfassbar, was gerade in der Welt abgeht mit Inflation und mit Klimawandel und so weiter. Deswegen, solche Gipfel sind durchaus nötig. Mhm. Sie sind sich einig, dass der globale Süden besser unterstützt werden soll. Und zwar durch zum einen Schuldenerlass, aber auch durch Finanzhilfen. Ne? Also, dass man auch nochmal danach schießt. Verpflichtungen gab es jedoch keine. Das ist immer die Frage, was wird dann tatsächlich auch umgesetzt? Es ist allerdings angestrebt, dass eine Reform der Weltbank mal angedacht werden soll. Da bin ich auch gespannt, wie das mal aussehen soll und wird. Ja. Aber ich glaube, dass wir den globalen Süden stärken müssen, da sind wir uns alle einig.
Absolut.
Weil
absolut.
So wird das nichts, Freunde. Ja.
Kritik gab es auf jeden Fall viel, weil halt eben nicht viel Konkretes bei rumgekommen ist, ne? Vor allem in Sachen Klima. Aber gut, es gibt dieses Jahr ja noch ein paar mehr Konferenzen, vor allem G20-Gipfel, der da als wichtiger auch angesehen wird. Deswegen mal schauen, ob sich da dann noch ein bisschen was konkreter entwickelt, ne? Was auch sehr spannend ist, wenn man einmal auf die andere Seite der Welt schaut, nämlich in die USA, sehen wir, dass die Republikaner den Prozess für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsident Biden eingeleitet haben. Sehr spannend, gar nicht mal so wirklich wegen den Sachen, die ähnlich verlaufen sind wie mit Trump, also so geheime Dokumente etc., sondern nein, ihm wird Machtmissbrauch und Amtspflichtverletzung bei der Grenzpolitik vorgeworfen. Denn Biden versage bei der Grenzkontrolle zu Mexiko, was zur, in Anführungszeichen, kompletten und totalen Invasion des Landes führe. Das ist ein Zitat. Ja. Finde ich spannend, denn das ist ja schon immer ein großer Punkt der Republikaner gewesen, vor allem so um Trump rum. Ne? Lass uns da eine Mauer bauen, weil das ist alles so schlimm. Die Demokraten hier sehen jedoch den Versuch, die Aufmerksamkeit einfach von Trump abzulenken. Ne? Weil der hat so viel Dreck am Stecken aktuell mit mehreren Verfahren, die offen gegen ihn sind, dass man vielleicht irgendwas finden muss, um den politischen Gegner da auch mundtot zu machen. Finde ich spannend.
Ja. Ja, und vor allem hast du das von Hunter Biden gehört, dem Sohn von Joe Biden. Der hat ja jetzt ein Steuerproblem, ne?
Ja.
Also der ist ja gerade richtig im ich sag mal, Problem, was die Außendarstellung angeht. Ja. Der hat ja jetzt richtig krasse Probleme am Hals und ach, scheiße. Ich habe immer gehofft, wenn Trump jetzt doch noch irgendwie verurteilt wird und dann DeSantis irgendwie antritt, dann gewinnt Biden.
Ja, ich bin mir da echt nicht sicher, wirklich.
Und das fand ich auch richtig cool. Da hat ein USA-Experte jetzt mal gesagt, Leute, wir sehen hier diesen alten, gebrechlichen Mann, der wirres Zeug redet. Ja, zum Beispiel hier mit God Save the Queen, das war ja auch so was Lustiges. Ja. But which one? Und der meinte, der ist nicht so senil und gebrechlich, wie man denkt. Also wie wir das vielleicht denken. Der hat die Sache schon ordentlich im Griff und der ist auch für eine zweite Amtszeit nicht zu alt. Und das sagt ein Deutscher, ein Journalist, der in den USA lebt und der das quasi täglich beobachtet. Und er sagt, Joe Biden ist unsere größte Hoffnung für den Westen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber wir haben jetzt halt keinen anderen. Und die Demokraten müssen gewinnen nächstes Jahr. Das ist, wir können kein DeSantis haben und wir können auch nicht nochmal Trump haben. Ja. Das wäre global gesehen, glaube ich, echt eine Katastrophe. Deswegen, Joe, rappe dich auf, bring deinen Laden in Ordnung und Abfahrt. 4 Jahre schaffst du noch.
Und denk dran, deine Medizin immer fleißig zu nehmen.
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass der gar nicht so, ich glaube, dass das alles irgendwie auch immer zusammengeklippt wird und dann nochmal in den Medien und aufgebauscht wird. Ich glaube, dass der nicht so gebrechlich ist, wie wir denken, aber
Hoffen wir es.
Ja, es gab auch Hoffnung, weil USA und China sich mal wieder getroffen haben. Und zwar seit sehr langer Zeit das erste Mal. US-Präsident Biden nannte allerdings er war nicht selbst in China, das war sein Außenminister Blinken, aber während auch sein Außenminister in China war, hat Joe Biden den Staatschef von China, Xi Jinping, einen Diktator genannt. Nicht so günstig. Peking reagierte empört und nannte es eklatante politische Provokation.
Kann ich verstehen.
Ja, das kann ich auch verstehen. Ja. Wie gesagt, US-Außenminister Blinken war dort zu der Zeit gerade in China und hat dort natürlich verschiedene Sachen angesprochen. Neulich war ja auch unser Bundeskanzler Scholz in China. Also man sieht, der Westen geht auf China zu, weil wir diesen wichtigen Partner einfach brauchen. Und vor allem, richtig interessant, es gab zwar keine substanzielle Annäherung jetzt zwischen USA und China, aber der Export von USA nach China an Gütern ist so hoch wie nie. Ne? Also das Handelsvolumen ist krass gestiegen auch nochmal. Das heißt, die beiden sind aufeinander angewiesen oder voneinander abhängig. Das heißt, das ist eine gute Sache. Das ist eine sehr gute Sache. Die sollen wirtschaftlich immer weiter zusammenrücken, weil Geld gibt den Ton an. Egal, ob die sich gegenseitig mögen oder als Diktator beschimpfen, werden die Sachen nicht einfach so fallen lassen. Weil die beide aufeinander angewiesen sind. Und das finde ich super.
Ja, absolut, absolut. Und du hast ja gerade angesprochen, Wirtschaft ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Deswegen kommen wir zum Ende unserer Rubrik, wie immer, zu den berühmten Chianti und Riesling Wirtschaftsthemen im Alltempo. Denn wir sehen nicht nur die Themen im Alltempo, sondern die Immobilienpreise, die fallen ebenfalls in einem Rekordtempo hier in Deutschland, was ich sehr spannend finde, trotz der Inflation. Wir haben gesehen, dass die Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der EVG erneut gescheitert sind, was erstmal zu großen Beschwerden geführt hat. Aber die EVG scheint sich jetzt wieder irgendwie verhandlungs- oder kompromissbereit zu zeigen. Der Hersteller des Römertopfs ist insolvent. Das finde ich sehr schade. Ist nämlich ein sehr, sehr tolles Gerät zum Backen und Kochen. Andererseits, wenn wir wieder in die USA schauen, sehen wir, dass der Post-it-Hersteller 3M 12,5 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen muss wegen Umweltverschmutzung, weil die einfach mit den Chemikalien, die für die Produktion gebraucht werden, Gewässer etc. verschmutzt haben. Brutal, also das ist eine sehr hohe Strafzahlung, aber wichtig auch entsprechend das zu sanktionieren. Und wenn wir schon bei der Inflation gerade waren, die Türkei verdoppelt ihren Leitzins jetzt auf 15%, um die immens hohe Inflation zu senken. Die ist jetzt bei um die 40% angekommen. Die hatte ihren Höchststand letztes Jahr im Oktober bei 80%. Und wir haben uns schon bei 8% in die Hosen gemacht. Muss ich mal überlegen, was das da war. Ja, so viel dazu.
Ja. Vielen Dank.
Gerne.
Was treibt euch um?
Und wie immer, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst Bescheid. Am Ende unserer Folge steht meine Lieblingskategorie an, nämlich was uns umtreibt. Und diese Frage lenke ich natürlich wie immer auf meine bezaubernde Co-Founderin, beste Freundin und Podcast-Co-Hostin namens Paula Vorbeck. Von daher, Paula, was treibt dich denn gerade so um?
Ja, ich komme mal wieder mit ein bisschen Esoterik um die Ecke. Ich habe ja immer so ein bisschen tiefgreifendere Themen und das ist tatsächlich auch ein Thema, was mich schon immer beschäftigt, aber jetzt in dieser Zeit auch sehr umtreibt, weil wir auch im persönlichen Umfeld damit jetzt schon Berührung hatten. Ja. Und zwar wollte ich mal mit dir über das Thema, jetzt nur mal oberflächlich, aber über das Thema Tod sprechen. Es ist nämlich so, du weißt ja, ich bin ja extremer Freak und interessiert in Astronomie, Weltraum, Universum und so weiter. Und ich finde es so interessant, wie man quasi jegliche chemische Verbindungen, Entstehungsgeschichten zurückverfolgen und wissenschaftlich beschreiben kann, bis zu einem gewissen Punkt, den wir alle kennen. Danach kann niemand mehr irgendwas beschreiben und es gibt auch immer noch Dinge im Universum, die keiner wissenschaftlich beschreiben kann. Es gibt keine mathematischen Formeln dafür, nichts. Ja? Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es uns so gibt, wie es uns gibt, ist gegen null. Ja? Also das ist eigentlich unmöglich, aber es gibt uns trotzdem und wir reden hier über technische Geräte, die wir entwickelt haben. Und jetzt ist die Frage, da muss es doch was geben. Richtung Glaube, Gott, Schöpfer, wie auch immer. Irgendwas muss es doch da draußen geben. Und auch wenn ich unfassbar naturwissenschaftlich interessiert bin, bin ich gläubig. Weil die ganze Natur, die wir haben, kann nicht einfach so entstanden sein. Das geht nicht, meiner Meinung nach. Und jetzt ist die Frage, wenn das so ist, ist es dann nach dem Tod vorbei? Oder geht es irgendeiner Form weiter? Wenn du Atheisten gegen Gläubige diskutieren hörst, dann sagen die Atheisten, du warst Millionen von oder Milliarden von Jahren warst du vorher tot und du wirst für immer nachher tot sein. Und es gibt nichts. Du wirst Staub sein und das war's. Ja. Religiöse sagen natürlich, nee, du hast eine Seele und du wirst in irgendeiner Form weiter existieren, auch jetzt, wenn du jetzt hier nicht auf der Erde rumlaufen kannst. Was glaubst du?
Ja, also du weißt ja auch, dass es mir genauso geht wie dir. Ich bin sehr naturwissenschaftlich verbunden. Klar, wir sind beide Akademiker, deswegen sowieso. Aber auch ich bin gläubig, auch ich bin Christ. Du bist zwar Protestantin, weil du immer protestierst. Ich bin ich bin Katholik, natürlich.
Klebe ich aber an keine Straße, ja, um das
klar zu machen. Das nicht. Ja, du bist eine gute Protestantin. ich bin natürlich als Italiener Katholik, ganz klar, bin aber auch sehr viel protestantisch groß geworden, weil ich bei meiner Omi viel war, mütterlicherseits, und die ist evangelisch, deswegen habe ich da auch viel mitbekommen. Und als Gläubiger, als Christ, denke auch ich, oder glaube auch ich daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Wie das aussieht, keine Ahnung, kann ja keiner beschreiben, aber ich finde einfach, dass auch dieser Form des Glaubens so ein bisschen dazu beiträgt, das ganze Leben nicht so trostlos zu sehen, so im Sinne von, naja, dann bin ich dann halt irgendwann mal tot und dann ist es vorbei. Das finde ich eine sehr trostlose, sehr traurige Vorstellung und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, mit dem Glauben so ein bisschen, ich sag mal, was zu haben, das einem Halt gibt, das einem so ein bisschen, in Anführungszeichen, Hoffnung gibt. Ob das am Ende stimmt oder nicht, kann sowieso keiner sagen. So ist es nun mal. Aber es ist ja jedem selbst überlassen, eben entsprechend durchs Leben zu wandeln mit seiner entsprechenden Vorstellung. Ne?
Ich habe da eine ganz tolle Geschichte, die ich kurz erzählen will. Und zwar haben meine Oma, väterlicherseits, und meine Uroma mütterlicherseits. Ja? Die beiden, die haben sich nie kennengelernt, die leben haben ganz anderen Regionen gelebt, beziehungsweise meine Oma lebt auch noch, Gott sei Dank, im Norden, aber die haben mir beide, von meiner Uroma wurde es mir dann weitererzählt, Geschichten erzählt, die unabhängig voneinander, die exakt gleich sind. Und zwar, meine Oma hat damals von ihrer Oma das gesagt bekommen und meine Uroma hat es dann meiner Mutter weitererzählt. Die haben, nachdem sie Familienmitglieder verloren haben. Der eine ist im Krieg gefallen, der andere ist irgendwie, glaube ich, auch irgendwo verstorben außerhalb, ich weiß es nicht. Und beide haben davon erzählt, dass es in der Nacht, in der die gestorben sind, zu komischen Vorkommnissen kam in deren Haus. Und zwar zum Beispiel war bei meiner Oma da, die Geschichte, da war das so, dass dann plötzlich der Blumentopf angefangen hat zu wackeln und zwar enorm stark. Und bei meiner Uroma war das so, dass, dass plötzlich jemand im Haus geklopft hat und zwar stark. Und alle haben danach gesucht, was ist die Ursache, keiner hat irgendwas gefunden. Und am Morgen war die Nachricht, er ist in dieser Nacht verstorben. Und meine Uroma ist eine unfassbar, war eine ganz rationale, die war vielleicht gläubig, aber die hatte nie Angst vor irgendwas, hat nie an Geister geglaubt, war nicht esoterisch oder irgendwie unterwegs, gar nicht. Die war immer so eine ganz taffe und war immer überhaupt nicht naiv oder so. Ja? Also die war jetzt nicht so, oh, das ist ein Geist oder was weiß ich. Ne? Die war überhaupt nicht so, sondern hat erstmal gedacht, nee, da klopft jetzt gerade irgendwas, irgendwer, irgendein Tier oder so. Haben alles abgesucht, nichts gefunden und die hat nachher gesagt, das war er. Und auf der anderen Seite halt genauso mit diesem Blumentopf, ne? Und das unabhängig voneinander. Also ich habe das auch, diese Geschichte, die ich als erstes gehört habe, habe ich auch der zweiten Person nicht erzählt, sodass sie mir das dann zurückerzählt hat, sondern das kam quasi neu auf und ich dachte so, krass, schon wieder sowas, ja. Und das, also das kann man glauben oder nicht. Man kann sagen, klar. Spinnerei oder was auch immer, übertrieben erzählt, kann alles sein. Aber irgendwie glaube ich da dran. Also das, so blöd sich das anhört. Einfach, weil alles so absurd ist, dass wir hier sitzen mit Geräten in, auf einem Wasserball, Feuerball, Steinball, der durchs Nichts fliegt, ja, und das Nichts unendlich groß ist, macht mich richtig fertig.
Nee, absolut. Also ich meine, guck mal, es gibt so viele Sachen, die kann man immer noch nicht erklären, wie du sagst. Ja? Weil es dafür halt, weil wir einfach noch nicht so weit sind oder weil es dafür nie eine Erklärung geben wird. Eins oder das andere. Ja? Und wie du die Ursachen dafür nennst, Geister, spirituelles Wesen, keine Ahnung, übernatürliches Blablabla, Schwingungen und so weiter und so fort, das ist ja jedem selbst überlassen. Ja? Und ja, dass es obviously ziemlich viele Sachen gibt, die, wie gesagt, man weiterhin nicht erklären kann, lass es doch jedem selbst überlassen. Also jeder soll selbst entscheiden, wie er oder sie quasi das für sich einordnet, woran man glauben möchte, etc. Vor allem, ich finde, vor allem, wenn es Leuten Heilung bringt, ne, wenn es Leute darin unterstützt, ich sag mal, ein schöneres, ein angenehmeres Leben zu führen, warum nicht? Was meinst du, warum so viele Leute gerade am Ende ihres Lebens, obwohl sie meist Atheisten waren, dann vielleicht doch zu Gott finden, einfach weil es dann halt Trost spendet. Es spendet Trost. Mhm. Und wenn es nur dafür da ist, ist auch okay.
Ja. Ja, ich meine, das ist ja immer nur schlimm für die Angehörigen, nicht für sich selbst eigentlich, ne? Weil
ja.
Wahrscheinlich, wir wissen es nicht, also in irgendeiner Form kriegst du es wahrscheinlich mit, aber keine Ahnung. Und eine letzte Sache noch, bevor wir dann zu dir kommen. Ich denke mir halt, das ist vielleicht auch ein bisschen unromantisch, aber guck mal, in 4 Milliarden Jahren oder in ein paar Milliarden Jahren wird die Sonne sich aufblähen und unser Sonnensystem ist weg mit einem Puff. Ja, so. Und wenn wir es geschafft haben, irgendwie eine krasse Spezies zu werden, die dann interplanetar unterwegs ist und auch sogar in anderen Sonnensystemen, vielleicht sogar anderen Galaxien, das werden wir nicht schaffen, aber vielleicht andere Sonnensysteme besiedeln, dann wird zu irgendeinem Zeitpunkt in Trillionen, Trilliarden, was auch immer, Zillionen Jahren, wird der letzte Stern verglühen und wir werden ein leeres Universum haben mit ein paar schwarzen Löchern. So, das wird so kommen, das ist einfach so, das ist klar. Und es wird sich immer weiter ausdehnen und irgendwann ist es leer. Der Raum ist einfach leer, aber er ist da. Also eigentlich geht es auch erst los, weil das ist nur eine kleine Zeitspanne im Zeitraum. So, ja? Das heißt, irgendwann ist alles weg und es wird so sein, als wäre nie was gewesen. Ja? Und jetzt ist die Frage, okay, was macht es dann alles für einen Sinn hier? Ne? Auf der anderen Seite gibt es uns einen großen Sinn. Und das finde ich immer eine richtig geile Aussage. Du hast ja 80, 90 Jahre auf der Erde, wenn es gut läuft. Und eigentlich ist alles egal, was du machst, aber es ist überhaupt nicht egal, was du machst. Ja, das füll deine 80, 90 Jahre, sei happy und dann irgendwann ist es für jeden zu Ende und gut ist. Und das finde ich richtig befreiend. Also finde ich toll.
Absolut. Gedanken. Absolut. Finde ich auch.
Gut. Mino, das war jetzt lang, es tut mir leid, aber das wollte ich mal loswerden. was treibt dich um?
Ja, wir haben schon so ein bisschen drüber geredet gerade eben, weil es auch dich so stark interessiert, nämlich künstliche Intelligenz. Wir hatten das auch, glaube ich, schon mehrfach auch für uns beide beim Was treibt dich um. Aber diese Woche war es ganz spannend, denn ich hatte Anfang der Woche das sogenannte Semester-Closing-Event an der CBS, wo ich unterrichte. Das ist so für die ganzen externen Dozenten, also nicht die Professoren, das letzte große Event, wo man so ein bisschen Feedback gibt, zum, wie das Semester verlaufen ist, wo es schon gleich ein bisschen Ausblick gibt zum nächsten Semester, was jetzt irgendwie an bürokratischen Änderungen, strukturellen Änderungen, administrativen Änderungen irgendwie auf uns zukommt. Aber ich nutze das immer gerne, um mich zu beschweren, wenn irgendwas quasi schiefgelaufen ist jetzt, ne, mit irgendwelchen Prozessen oder sonst irgendwas. Aber was ich da spannend fand, ist, dass unsere neu gewählte Präsidentin uns auch gefragt hat, wie denn unsere Erfahrung mit künstlicher Intelligenz in dem jetzt vergangenen Semester war. Weil in der Zeit zwischen den beiden Semestern, zwischen Wintersemester und jetzt vergangenen Sommersemester, war ja diese Hochphase von ChatGPT, wo das gerade so bekannt wurde. Das war ja im Dezember. Und deswegen wurden wir halt auch gefragt, konnten wir da schon irgendwas sehen an Arbeiten, ne? in Masterarbeiten gegebenenfalls schon. Ich habe jetzt gerade die 7 Masterarbeiten korrigiert und Kolloquia gehabt diese Woche. Bei einer sah es tatsächlich so ein bisschen auch aus danach. Wir konnten es am Ende dann mit dem Zweitbetreuer nicht beweisen. Aber so unsere Erfahrung, was das angeht. Und wir haben uns halt auch darüber ausgetauscht. Ne? Wie können wir das Ganze kontern? Kann man da was gegen machen? Aber wie verändert das zum Beispiel auch den kompletten akademischen Bereich? Denn was unterscheidet denn den akademischen Bereich von einer normalen Ausbildung? Nämlich das ganze akademische Schreiben, Studien etc. Und wenn jetzt aber auf einmal quasi Studenten oder Forscher künstliche Intelligenzen eben nutzen, um ihre Paper, um ihre Theses eben entsprechend zu schreiben, was machen wir dann? Wie wird sich das verändern? Wird sowas dann nicht mehr gebraucht werden? Aber was unterscheidet dann halt ein Studium von irgendwas anderem? Was sagst du?
Ich glaube, dass du es nicht aufhalten kannst. Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass du das wirklich nicht aufhalten kannst und du musst einen neuen Weg finden, wie du bewertest. Ja. Also bewertest du die Anwendung oder den Inhalt? Ja? Und ich glaube, dass es von jetzt momentan bewertest du den Inhalt und die Arbeit dahinter und die Recherche. Und ich glaube, in Zukunft wirst du die Anwendung bewerten. Wie gut gehst du mit solchen Tools um? Welche Informationen gibst du ein, die dann nachher wieder ausgeworfen werden und so weiter. Ich glaube, in diese Richtung entwickelt sich es auch, wenn es krass ist. Ne? Es ist ja immer so, natürlich kann die Technologie auf alle möglichen Informationen zurückgreifen, die im Netz sind, ja, innerhalb von Sekunden, aber sie kann jetzt kein Buch, das du in der Hand hältst, das du dir aus der Bibliothek ausgeliehen hast, das nicht digitalisiert wurde, das kann es nicht lesen. Ja?
Exakt.
Das musst du immer noch selber machen. Und dann kommt es darauf an, welche Informationen aus diesem Buch gibst du in die Technologie ein, die dann wiederum daraus einen schönen Text macht oder vielleicht Vergleich zu dem, was im Internet ist. Und ich glaube, das wird Bewertungsgrundlage.
Absolut, absolut. Ich denke auch mal, ich hatte erst gedacht, du meinst mit Anwendung Praktikabilität, also ne, wie die Resultate, die du produziert hast, wie praktikabel sind sie am Ende, weil das könnte zum Beispiel ja auch was sein. Das ist ja Teil der Bewertung aktuell schon, aber hat vielleicht einen größeren Fokus da drauf. Aber du sagst schon richtig, also gerade jetzt zum Beispiel die aktuelle Version von ChatGPT hat keinen Zugriff auf akademische Datenbanken, weshalb du gar keine Paper richtig zitieren kannst und so. Mhm. Und das ist das Spannende, weil das habe ich nämlich mal als Test probieren, habe gesagt, hier zu dem Thema XYZ, schreib mir doch mal, mach mir eine Literaturrecherche, gib mir 20 Quellen raus zu diesem Thema und die gibt dir die auch raus und die klingen fantastisch. Aber sie existieren nicht. Mhm. Weil das, was die künstliche Intelligenz dann macht, nennt sich Halluzinieren. Denn die einzige Aufgabe, die beispielsweise ChatGPT hat, ist ja ein Predictive Analysis Tool. Also das versucht dir so gut wie möglich eben Antworten prädiktiv zu geben. Das denkt, okay, das ist das, was du haben möchtest. Und es produziert ja nur Text. Es weiß nicht, dass das falsch ist, was es dir da rauswirft. Klingt nur halt schön mit einem schönen Titel, mit sogar echter DOI, also dieser einmaligen Identifikationsnummer. Wenn du die aber aufrufst, landest du halt dann auf einmal bei, keine Ahnung, dem Agricultural Sciences Paper, ne? Und also gar nicht das, was halt du eigentlich haben wolltest. Es sieht also fantastisch aus. Ist nur nicht fantastisch, ne? Also man kann schon, also zum Stand jetzt aktuell schon rausfinden, was zum Beispiel die Literaturrecherche angeht, genau noch, ne? Ob das richtig gemacht ist oder nicht. Den Text selbst, das ist schwierig. Ne? Weil die reine Umformulierung von Zeug, das kannst du einfach über die KI machen.
Ja, aber Text kannst du dir auch von irgendeinem anderen schreiben lassen.
Also ja,
wenn jetzt ein Sechsklässler von seinem Vater einen Text schreiben lässt, dann weißt du, das hat der Sechsklässler nicht geschrieben. Aber du kannst es ja auch nicht wirklich nachweisen. Das ist egal. Du konntest auch vorher schon Formulierungen fälschen. Ja, oder habe ich nicht selbst geschrieben. Da kommt auch jeder Professor drauf. Der weiß, kennt ja seine Pappenheimer. Aber die Frage wird sein, du kannst halt irgendwann die Technologie nicht mehr kontrollieren. Weil wie du gerade gesagt hast, solche Fehler und solche Bugs, ich komme beim falschen Artikel raus oder der hat nicht Zugriff auf alle möglichen Daten, das wird so kommen, dass er Zugriff auf alle Daten hat und dass der exakt bestimmen kann, hier und hier und hier und der wird irgendwann auch zitieren können und alles. Irgendwann wird alles möglich sein, weil es muss so kommen, ja. Und das kann noch ein paar Jahre dauern, aber dann musst du wirklich, du auch als Professor, musst du dann überlegen, okay, auf welcher Grundlage schätze ich dann Arbeit? Ne? Also was will ich überhaupt? Weil dann wird natürlich aber auch die Anforderung viel höher. Wenn du Technologie hast, dann müssen die Paper richtig knallen, weißt du? Ja. Dann muss es richtig knallen und es muss wirklich unfassbar gut sein und immer muss irgendein krasser Fortschritt produziert werden. Ja? Du kannst halt nichts mehr duplizieren.
Ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten 3 Jahren entwickelt, weil du weißt es ja, ich starte ja dieses Jahr im September meinen Doktor und innerhalb der nächsten 3 Jahre ist ja geplant, diesen dann auch fertigzustellen und wie sich das dann in dieser Zeit entwickelt hat und wie sich das auch auswirkt dann auf meine eigene Arbeit, die ich dann produziere. Sehr, sehr spannend. Also ja,
da musst
wie du sagst,
ich besonders drüber sprechen und uns mal erklären, das ist wirklich abgefahren. Das ist der erste, bei dem ich das so mitbekomme.
Ja, können wir gerne machen. Und wie gesagt, also ich denke, wie du sagst, es lässt sich nicht aufhalten, ist immer eine Frage davon, wie gehen wir damit um.
Ne? Ich habe zum Abschluss, weil wir gerade bei künstlicher Intelligenz sind, einen kleinen Hinweis, Tipp, habe ich im Internet gefunden. Der hat ChatGPT gefragt, Pass auf, ich gebe dir einen kleinen Beschreibungstext über mein Business. Ich sag dir, was mein Business tut und was es so für Eckdaten hat. Und du stellst mir exakte Fragen, zum Beispiel aus Sicht eines Investors oder aus Sicht eines COOs, also Operative Executives, damit ich sehen kann, wo meine Schwachstellen liegen. Und dann hat die KI angefangen, erstmal leichte Fragen zu stellen und hat dann immer auf eine Antwort, du hast dann quasi 20 Fragen beantworten müssen und aufgrund dieser Antworten kamen neue Fragen. Und es ging immer so weiter und am Ende hatte der einen riesen Paper mit einer exakten Businessplan, mit Analyse, das läuft falsch, du musst dahin, du musst das machen. Ey, das müssen wir auch mal machen.
Mega, ja.
Das ist so eine Selbstüberprüfung, ja. Und das, wie gesagt, der nimmt nur Daten aus dem Internet, wo er vielleicht Beispiele, okay, der hat das und das Problem. Das Unternehmen hatte mal das Problem, haben die so und so gelöst. Und das ist halt geil.
Mega.
Ja? Sehr, sehr, also versuch das mal, mach das mal und ich bin gespannt, was dafür Resultate rauskommen. Müssen wir auch mal machen, Nino.
Machen wir. Und dann berichten wir aber davon. Und ihr dürft gerne natürlich uns berichten, wenn ihr das mal durchgezogen habt dann. Ne? Und wenn wir schon dabei sind, meine allerliebste Paula, meine beste Freundin, ich möchte es nochmal unterstreichen hier, ich habe es heute jetzt dreimal gesagt. Ja. Es war mir wie immer eine absolute Freude. Ich habe es vermisst, die letzten 4 Wochen, muss ich sagen. Deswegen umso schöner, dass wir so ein schönes Gespräch hatten. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr wisst ja Bescheid. Like, share, faith und subscribe. Ja? Empfehlt uns gerne euren Freunden weiter. Wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, bewertet uns auch gerne. Und Paula möchte bestimmt auch gleich tschüss sagen, oder?
Tschüss.
Tschö mit Öl, meine Lieben. Macht's gut.